Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Im Studio begrüßt Sie Antran. Guten Tag. Der Februar ist Black History Month. Denn dann feiern Menschen weltweit schwarze Geschichte und Kultur, seit einigen Jahren auch in Deutschland. Es geht um Aufklärung beim Thema Kolonialisierung und Rassismus, genauso wie um Perspektiven, Kunst und Literatur schwarzer Menschen. Mehr über den Aktionsmonat erfahren Sie gleich. Lockern oder nicht lockern? Die Antwort auf diese Frage hängt maßgeblich von der Entwicklung neuer, besonders ansteckender Virusmutationen ab. Besonders hart trifft es derzeit Bayern. Wie die Landespolitik nun reagiert, hören Sie später. Die CDU in Sachsen-Anhalt kommt einfach nicht zur Ruhe. Nun muss ein führender Kommunalpolitiker gehen, weil er auf Facebook gegen die Politik der eigenen Kanzlerin wütet. Über die Hintergründe sprechen wir am Ende der Sendung. In der Schule gelten Goethe, Shakespeare und Juli C. zur Pflichtlektüre. Nicht auf der Leseliste stehen Toni Morrison, Literaturnobelpreisträgerin, Colson Whitehead, Pulitzer-Preisträger oder Olivia Wenzel, die im vergangenen Jahr auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises stand. Drei erfolgreiche schwarze SchriftstellerInnen. Die Black Lives Matter-Bewegung hat im vergangenen Jahr auf Leerstellen und Unwissen hingewiesen, was afroamerikanische, aber auch afrodeutsche Geschichte betrifft. Denken wir zum Beispiel an den Völkermord an den Herero und Nama in der ehemaligen deutschen Kolonie Deutsch-Südwestafrika auf dem Gebiet, das wir heute als Namibia kennen. Jedes Jahr im Februar wird weltweit der Black History Month zelebriert, um schwarze Kultur und Geschichte zu feiern und eben um über sie aufzuklären. Seinen Ursprung hat die Idee in den USA und Kanada. Mittlerweile gibt es aber auch Aktionen in Deutschland. Unter anderem veranstaltet von Each One Teach One ein Projekt aus Berlin, das im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben, gefördert wird vom Bundesfamilienministerium und Bildungsarbeit bzw. politische Arbeit leistet. Ich habe kurz vor der Sendung mit Jeff Klein von Each One Teach One gesprochen und ihn gefragt, was sind denn die Wurzeln überhaupt dieses Aktionsmonats in Deutschland für Menschen, die noch nie etwas vom Black History Month gehört haben?
Da muss man ein bisschen zurückgehen, denn diese Tradition ist eben aus afroamerikanischen Bewegungen gekommen. Erstmal in den 1920ern als Woche und dann seit 45 Jahren nunmehr auch als Monat zelebriert. Und der Ausgangspunkt ist immer die systematische Leugnung und auch das Verschleiern und das Weißmachen schwarzer Perspektiven, Kulturproduktion und auch von Beiträgen. Und diese Leugnung ist halt sehr typisch für mehrheitlich weiß geprägte Gesellschaften, weshalb der Black History Month vor einigen Jahren dann auch nach Europa gekommen ist. Zunächst in England, wo er im November gefeiert wird und seit einiger Zeit auch in Deutschland, wo immer mehr Zulauf von in Deutschland lebenden schwarzen Menschen, aber halt eben auch von ihren Verbündeten gewinnt.
Genau, da würde ich gerne anknüpfen. An wen richtet sich denn der Black History Month?
Ja, also zunächst einmal geht es ja um die Geschichte, die Lebensrealitäten von Menschen afrikanischer Herkunft, also auch schwarzen Menschen, die in Deutschland leben. Aber der Black History Month ist natürlich nicht nur an uns gerichtet, sondern es geht auch darum, in die Mehrheitsgesellschaft einzuwirken, eben zu zeigen, was es für Beiträge von schwarzen Menschen und auch was es für eine Vielfalt von Geschichten und Lebensrealitäten gibt und diese so gesehen auch zugänglich zu machen für Menschen, die vielleicht damit sonst nicht so viel in Berührung kommen. Also der Black History Month ist für alle Menschen gedacht.
Eine Frage ist natürlich auch nach diesem großen Jahr 2020, was für viele Menschen verschiedene Belastungen mit sich getragen hat, aber auch viele Lernprozesse befördert hat. Hat sich nach der Black Lives Matters Bewegung im Sommer nicht auch schon vieles getan? Wie ist der Stand beim Thema Rassismus und Kolonialismus in Deutschland? Was nehmen Sie da wahr?
Also was wir im Sommer gesehen haben, war eine große und breite Solidarisierung, die sich aber auch teilweise so ein bisschen performativ angefühlt hat. Denn was wir ja jetzt sehen, auch zum Beispiel durch vor kurzem erst diese Diskussion im WDR, dass halt eben diese Perspektiven nicht unbedingt angekommen sind und dass immer noch geleugnet wird, dass es entweder Rassismus gibt, dass es nicht so schlimm ist in Deutschland, dass Leute sich zu sehr aufregen oder dass es total emotional aufgeladen ist. Aber worum es ja im Kern geht, sind eben Kämpfe um Gerechtigkeit und das Anerkennen auch von diesen Unterdrückungsmechanismen und auch der Entmenschlichung, die damit einhergehen. Also geht es auch weiter in einem Widerstand. Und dieser Widerstand zeigt sich ja gerade bei schwarzen Menschen in schwarzen Kulturen sehr vielfältig. In Kunst und Kultur, Politik, Business oder auch in Bildung und Wissenschaft. Von daher geht es darum, auch weiterhin diese Perspektiven aufrechtzuerhalten. Aber was den Kampf gegen Rassismus angeht oder auch das Verständnis von Rassismus, sind wir natürlich ein paar Schritte nach vorne gekommen. Aber wir sind noch lange nicht so weit, dass ich sagen würde, Deutschland geht dieses Problem wirklich an.
Und wie nehmen wir bei diesem Problem oder bei der Problembewältigung auch wirklich alle mit? Also zum Beispiel die Omi, die vielleicht nicht versteht, was unter performativer Charakteristik von Antirassismus zu verstehen ist, dass die das auch versteht?
Ja, es geht eben natürlich auch darum, Zugänge zu schaffen, das auch verständlich zu machen. Aber ich glaube, dass in Deutschland ganz so eine Fehleinschätzung von Antirassismus herrscht, nämlich dass das elitär wäre, dass es wissenschaftlich wäre. Aber der Kampf gegen Ungerechtigkeit ist ja eine Sache, die so gesehen jeder Mensch verstehen kann. Jeder Mensch versteht, dass Ungerechtigkeit irgendwie was Falsches ist. Das geht durch alle Kulturen, durch alle Religionen. Und von daher ist das eben auch die Chance, auch Menschen eben nicht vielleicht mit wissenschaftlichen Wörtern oder aktivistischen Begriffen und Konzepten auch irgendwie verständlich zu machen, dass es letztendlich darum geht, dass Menschen, die von Ausschluss betroffen sind, auch Teilhabe haben wollen und dass sie eben auch das Recht darauf haben, in dieser Gesellschaft gleichberechtigt teilzunehmen.
Vielleicht haben Sie ein Beispiel für eine konkrete Aktion, die ganz unelitär und unakademisch abläuft und niedrigschwelligen Zugang für jeder Mann und jeder Frau garantiert.
Ich glaube, es gibt ganz viele unterschiedliche Zugänge dazu, ob das jetzt eben über Literatur ist, also es muss auch nicht immer Sachbücher sein, sondern es kann auch einfach ein Roman sein, der von schwarzen Geschichten erzählt. Wie gesagt, für Jugendliche vielleicht eher dann über diese Internetplattformen oder halt auch einfach durch den direkten Austausch, durch das direkte Gespräch. Es geht aber bei allen Menschen, die versuchen, das zu verstehen oder auch ihre eigene Verantwortung darin zu sehen, darum, eine Grundeinstellung zu haben, eine Grundhaltung zu haben, die eben sagt, okay, wir verstehen, dass die Gesellschaft vielfältig und plural ist und dass deswegen eben auch Stimmen gehört werden müssen, die schon immer laut waren, aber die systematisch eben leise gemacht wurden. Und nun ist die Zeit, diesen Stimmen Raum zu geben.
Und das funktioniert in kleinen Schritten, unter anderem mit Lesen oder eben auch bei Online-Veranstaltungen während des Black History Months im Februar. Gesprochen über diesen Aktionsmonat habe ich mit Jeff Klein von Each One Teach One aus Berlin. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. B1351 und B117, so heißen nicht etwa die neuen James-Bond-Agenten, sondern die neuen Virustypen aus Südafrika und Großbritannien, die gerade die Politik in Schach halten. Ihnen wird ein höheres Ansteckungsrisiko zugeschrieben, was sie bei verfrühten Lockerungen auch gefährlicher machen könnte. Stichwort dritte Welle. In Bayern häufen sich derzeit Fälle der Virusmutationen. Dabei ist doch ausgerechnet CSU-Ministerpräsident Markus Söder für seine besonders strenge Corona-Politik bekannt. Unser Landeskorrespondent Michael Watzke hat die Spuren der Virusmutationen in Bayern verfolgt und zeigt, es ist, wie so oft, kompliziert.
Ein Freistaat, zwei Welten. Heute Morgen in Regensburg geht Gymnasiastin Maria M. endlich wieder in die Schule.
Ich bin gespannt, wie es läuft. So eine ähnliche Situation hatten wir ja schon Mitte Mai. Ich denke, dass es nicht so viel verändert hat seitdem.
Regensburg hat mit der Inzidenzzahl 34 derzeit die wenigsten Corona-Fälle in Bayern. In Tirschenreuth dagegen, keine 60 Kilometer von Regensburg entfernt an der tschechischen Grenze gelegen, ist die Inzidenzzahl mit 316 fast 10-mal so hoch. Die Schulöffnung für Abiturienten deshalb kurzfristig abgeblasen. Peter Berek, der Landrat des benachbarten Landkreises Wunsiedel, kämpft dagegen mit immer mehr Virusmutationen.
Man muss einfach immer noch sehen, dass in der Grenzregion im Bereich Eger die Inzidenzen sehr hoch sind und dass es natürlich einen Austausch gibt. Und insofern müssen wir testen, müssen rausziehen. Für das Gesundheitsamt ist es ein extremer Mehraufwand, aber das müssen wir managen. Kriegen wir auch hin.
Bayern ist derzeit so stark von mutierten Virusfällen betroffen wie kaum ein anderes Bundesland. Vor allem in den Grenzregionen zu Tschechien und im Allgäu treten mehrere Cluster mit dutzenden Fällen auf. Ein Grund: dort wird viel getestet. Wer viel testet und dabei auch auf Mutationen prüft, findet auch mehr Mutationen. Aber das Testkonzept sei richtig, sagt Oliver Beer, Landrat im Oberfränkischen Hof.
Das sieht als erstes vor, dass insbesondere in Unternehmen umfassend getestet wird. Wir haben dazu gemeinsam mit IHK und HWK besprochen, dass wir Schnelltests zur Verfügung stellen für die Unternehmen.
Denn gerade in Firmen und am Arbeitsplatz sind in den letzten Tagen viele Virusmutationsfälle aufgetreten. In einer Bäckerei in Weilheim, einem Unternehmen in Konradsreuth, einem Erntehof in Mittelfranken und in mehreren Krankenhäusern. In Bayreuth traten mindestens 21 mutierte Virusfälle im örtlichen Großklinikum auf, das fast 3000 Mitarbeiter hat. Oberarzt Peter Bollinger.
Zurzeit ist es so, dass wir keine normalen Aufnahmen haben, also kein geplantes Programm und auch keine Abverlegung. Das heißt, wir sind also quasi eingefroren. Versorgen tun wir halt nur Notfälle. Das ist natürlich für eine Klinik ein extrem eingeschränkter Versorgungszustand, den man auch nur eine begrenzte Zeit aufrechterhalten kann, weil wir natürlich der einzige Maximalversorger in relativ großem Umkreis sind.
Die hohe Zahl der Mutationen in Bayern beschäftigt auch die Politik. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder warnt vor einer exponentiellen Ausbreitung der britischen und südafrikanischen Virusvarianten.
Was uns wirklich große Sorge macht, ist die Entwicklung, wie weit wird sich ein mutiertes Virus entwickeln. Das könnte alle Bemühungen der letzten Wochen schnell gefährden, sollte sich diese Form durchsetzen. Deswegen ist positiv an der Stelle aber, dass wir den Lockdown haben.
Und der soll, wenn es nach Söder geht, auch nach dem 14. Februar bleiben. Söder will neuerdings auch keine regional gestaffelten Maßnahmen, je nach Höhe des Inzidenzwertes. Stattdessen sei es jetzt wichtig, dass ganz Bayern die Beschränkungen einheitlich mittrage. Der bayerische Ministerpräsident bringt als Richtwert statt der Inzidenzzahl 50 die Zahl 10 ins Gespräch.
Toxisch schwere Mutation plus überstürzte Locker.
Das sorgt im Freistaat Bayern für immer mehr und deutlicher vernehmbares Grummeln. Die Ungeduld, besonders im Gaststätten- und Hotelleriegewerbe, steigt. Zuletzt haben bayerische Verwaltungsgerichte einige Corona-Maßnahmen der Staatsregierung einkassiert. Etwa die 15-Kilometer-Regel, die Bewohnern von Landkreisen mit hohen Inzidenzwerten verbieten wollte, sich mehr als 15 Kilometer von ihrem Wohnort zu entfernen. Die bayerische FDP und deren Fraktionschef Martin Hagen triumphierte.
Wir haben die 15-Kilometer-Regel immer für unsinnig gehalten. Es kommt ja nicht darauf an, wie weit man fährt, sondern es kommt darauf an, dass man dort, wo man sich aufhält, die Abstands- und Hygieneregeln einhält.
Wie stark die Auswirkungen der Virusmutationen aus Großbritannien, Südafrika und Dänemark sind, darüber sind sich selbst Wissenschaftler nicht ganz einig. Der Virologe Christian Drosten geht von einer erhöhten Ansteckungsgefahr zwischen 22% und 35% aus. Sein Fazit?
Wir müssen das damit also jetzt nicht weniger ernst nehmen, sondern eher noch ernster, denn das ist garantiert, dass sich so eine Mutante dann wirklich stärker verbreitet, wenn das so ist.
Dagegen wiegelt die Virologin Ulrike Protzer eher ab. Die Direktorin des Instituts für Virologie am Helmholtz-Zentrum München sagt, nach ersten Ergebnissen seien in Deutschland höchstens 2% der zirkulierenden Viren entsprechend mutiert. Und die Impfung wirke auch gegen Mutanten. Protzers Fazit: keine Panik.
Berichtete Michael Watzke aus Bayern. Die CDU in Sachsen-Anhalt musste in der Vergangenheit viele Rücktritte hinnehmen. Dem Kommunalpolitiker Robert Möritz wurden seine Verbindungen zur rechten Szene und ein Tattoo, das NS-Symbolik bedient, zum Verhängnis. Er trat aus der Partei aus. Am Streit um den Rundfunkbeitrag schien die Landesregierung Ende 2020 fast zu zerbrechen. Im Zuge dessen musste Holger Stahlknecht erst als Innenminister und später auch als Landeschef gehen. Zu groß war der Vertrauensverlust zwischen ihm und Ministerpräsident Rainer Haseloff. Und nun ein erneuter Bruch. Michael Hoffmann, Stadtratschef in Magdeburg, legt sein Amt nieder. Warum, das kann ich jetzt Niklas Ottersbach in Magdeburg fragen. Herr Ottersbach, was ist passiert?
Also Michael Hoffmann ist zurückgetreten, vielleicht nochmal zur Erinnerung, was er da auf Facebook gepostet hatte. Er hatte Angela Merkel mit dem ZK der DDR verglichen und auch der Rot-Rot-Grün, also einem rot-rot-grünen Bündnis, nahegelegt oder gefordert, sie vor Gericht zu stellen, vor ein politisches Gericht. Und das hat natürlich hohe Wellen geschlagen. Da gab es enormen Druck. Also erst gab es den Druck aus der Öffentlichkeit, dann gab es den Druck aus dem Stadtrat und natürlich auch aus der eigenen Partei, also vor allem der Kreisverband Magdeburg. Mit dem hat er sich dann gestern und die Tage davor lange beraten, wohl auch mit seiner eigenen Familie. Ja, und dann sei ihm klargemacht worden, du bist übers Ziel hinausgeschossen. Kritik ja, aber nicht so. Und bevor es hier zum Amtsenthebungsverfahren kommt, dann, das wäre nämlich die Alternative gewesen, dann doch lieber der Rücktritt. Das hat Michael Hoffmann jetzt gemacht und er hat sich auch zurückgezogen. Er hat sich auch auf meine Anfragen nicht geäußert. Das heißt, er geht die nächsten Wochen erstmal auf Tauchstationen.
Wer ist dieser Michael Hoffmann überhaupt und welche Rolle spielt er für die CDU in Sachsen-Anhalt?
Michael Hoffmann war bis gestern Abend der zweite Repräsentant der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt, also hinter Oberbürgermeister Lutz Trümper, Oberbürgermeister von Magdeburg. Das ist, also der Stadtratschef, das ist schon ein nicht ganz unwichtiges kommunalpolitisches Amt. Das Interessante ist, Michael Hoffmann galt als Stadtratschef eher so als Pragmatiker. Seine Amtsführung, die hat jetzt nicht für Skandale gesorgt. Womit er dann zuletzt doch aufgefallen ist, das war sein Umgang mit Corona, also ein Schnelltest vor der Stadtratssitzung. Wollte er nicht machen, obwohl der Oberbürgermeister eindringlich drum gebeten hatte. Und das war dann Hoffmanns Antwort Ende Januar.
Sie versuchen diejenigen, die sich nicht stromlinienförmig in einem gewissen propagierten Mainstream bewegen, in eine bestimmte Ecke zu stellen, sie diskreditieren zu wollen, verbitte ich mir von einer bestimmten Presse. Mir sind hier zudem keine Corona-Leugner bekannt.
Also da merkt man schon ein bisschen, wo die Reise hingeht. Nochmal zu seinem Lebenslauf. Michael Hoffmann, Jahrgang 61, kommt aus einer katholischen Familie. Sein Vater zu DDR-Zeiten Diakon. Die ganze Familie wurde also von der Stasi beobachtet. Dann in den 90er Jahren, da sitzt Michael Hoffmann als Politiker für die SPD im Landtag. Da hat er sich dann mit den eigenen Leuten angelegt. Und seine Freunde von heute, also die von der CDU, die sagen, er hat sich noch nie seine Meinung verbieten lassen. Aber klar ist, mit seiner jetzigen Einstellung war er auch für die CDU nicht mehr tragbar.
Ich habe es vorrangig schon angedeutet. Viele Querelen treiben die CDU in Sachsen-Anhalt gerade. Ist das noch die vielbeschworene Mitte?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Also die CDU Sachsen-Anhalt ist definitiv ein eher konservativer Landesverband. Ich würde sogar sagen, der konservativste Landesverband der CDU in Deutschland. Zur Erinnerung, Sie haben es ja vorhin schon gesagt, im Dezember musste Holger Stahlknecht gehen, der Parteichef und auch Innenminister, weil er eine CDU-geführte Minderheitsregierung ins Spiel gebracht hat, die es in Sachsen-Anhalt eben nur gibt, wenn die AfD toleriert wird. Da hat Rainer Haseloff als Ministerpräsident klargemacht, nicht mit mir, solange ich da bin, keine gemeinsame Sache mit der AfD. Aber das heißt ja nicht, dass alle Rechtsausleger in dieser Partei und in dieser CDU-Fraktion im Landtag außen vor sind. Es gibt ja noch diese zwei CDU-Männer, die mal das Soziale mit dem Nationalen versöhnen wollten. Das war diese Denkschrift, in der auch eine AfD-Tolerierung nicht für immer ausgeschlossen werden sollte. Diese beiden Männer haben für die kommende Landtagswahl ziemlich gute Listenplätze, nämlich 3 und 4. Also die sind vorne dabei. Abstrafen sieht anders aus. Und auch der gefeuerte Holger Stahlknecht, der ist ja nicht weg. Der wird aller Voraussicht nach sein Direktmandat in der Börde holen und dann auch wieder Teil der CDU-Fraktion werden. Also momentan haben zwar diejenigen das Sagen, die keine gemeinsame Sache mit der AfD machen wollen, aber wenn die mal schwächeln, dann kann das alles auch wieder anders aussehen.
Und was bedeutet das für den neuen CDU-Chef Armin Laschet?
Ja, also ich würde mal sagen, er dürfte keine Tipps von außen geben. Das ist überhaupt gar nicht gern gesehen hier in Magdeburg und auch insgesamt in Sachsen-Anhalt. Ich denke mal, was wichtig sein wird, dass er herkommt, aber eben nicht nur den Ministerpräsidenten im Wörlitzer Gartenreich besucht, sondern eben auch die Basis kennenlernt und am besten dann auch nochmal Jens Spahn mit im Gepäck hat, weil der ist ja deutlich beliebter als Armin Laschet.
Sagt Niklas Ottersbach in Magdeburg. Vielen Dank für das Gespräch.